Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute gibt es hier eine kleine Premiere. Und zwar zum ersten Mal eine Lesung, nämlich von dem Buch Unstillbar von Britta Fuchs. Britta hat ein feministisches Buch über Stillen geschrieben und ich will gar nicht zu viel verraten, worum es genau geht, das hört ihr gleich. Ich kann aber sagen, dass es tatsächlich einige Aspekte des Stillens beleuchtet, die ich als Hebamme so noch nicht auf dem Schirm hatte. Es ist Brittas erste Lesung, seit das Buch erschienen ist. Deshalb ist das hier wirklich eine doppelte Premiere. Und ja, als Britta mich gefragt hat, ob ich ihre Lesung moderieren würde, dachte ich direkt, cool, dann müssen wir dazu unbedingt noch eine Podcast-Folge machen. Und dann entstand die Idee, die Lesung einfach direkt aufzuzeichnen, sodass noch viel mehr Menschen davon profitieren können, als die, die zu uns nach Berlin-Kreuzberg in die kleine Kiezbuchhandlung Ebert und Weber kommen konnten. Dahin hatte nämlich die wunderbare Buchhändlerin Christina Galandi zu der Veranstaltung eingeladen. Es war eine super schöne Veranstaltung, aber tontechnisch sehr anspruchsvoll, da eine schöne Aufnahme hinzubekommen. Deshalb seht's uns bitte nach, wenn es an der einen oder anderen Stelle etwas ruckelt. Ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem ungewohnten Format und sagt mir gerne, wie es euch gefällt. Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Premierenlesung von Britta Fuchs Buch Unstillbar. Hier zwischen den Regalen von Ebert und Weber. Liebe Christina, toll, dass es hier klappt. Mein Name ist Jana Friedrich, ich bin Hebamme. Ich begleite normalerweise Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen, aber heute euch durch diesen Abend und freue mich sehr. Wir sind hier, um über ein Thema zu sprechen, was so intim wie politisch ist, das Stillen. Und ich würde euch bitten, dass ihr einmal so Begriffe mal in den Raum werft, die ihr mit Stillen verbindet. Stillen ist. Was ist Stillen?
Individuell.
Ja, individuell.
Kuscheln.
Ja, kuscheln. Viel besprochen? Was noch?
Lecker.
Intimes.
Was sehr Intimes auf jeden Fall.
Schön und anstrengend zugleich.
Ja.
Arbeit.
Arbeit. Okay, alle sind schon voll aware hier. Richtig gut. Genau, ja super, vielen Dank. Ist natürlich alles richtig und du hast ja dich mit diesen ganzen Zuschreibungen auch beschäftigt. Und da kommen wir auch gleich noch zu. Aber zuerst, als du mich gefragt hast, ob ich diesen Abend moderieren würde, weißt du noch, wie ich reagiert habe?
Du hast gesagt, oh, das ist schön. Ich freue mich voll, dass du mich fragst. Können wir mal telefonieren? Ja.
Also ich war super skeptisch erst, weil ich so als Hebamme, ich bin natürlich sehr Stilladvokatin und ich kenne das leider oft so, wenn man feministisch aufs Stillen guckt, dann ist Stillen oft ganz schnell ganz doof, weil Stillen wird oft gleich so als sehr unfeministisch angesehen. Und das stimmt ja erstmal per se nicht, aber natürlich gibt es viele Implikationen, die dann vielleicht dafür sorgen oder viele Hindernisse oder gesellschaftliche Bedingungen, die es dann doch so ein bisschen in die Richtung bringen. Und diesen Bogen, also darüber werden wir auf jeden Fall heute auch sprechen. Aber ich habe dann sozusagen festgestellt, also ich habe das Buch gelesen, wir haben ganz lange telefoniert. Und ich finde es abgefahren, weil du beziehst eigentlich weder Stellung pro oder contra Stillen, sondern wirklich, es ist immer so, Selbstbestimmung ist dir wichtig. Ja. Und da konnte ich natürlich sofort total mitgehen. Heute Abend sprechen wir also über die vielen Aspekte des Stillens mit Britta, deren Buch uns dazu einlädt, Muttermilch und Machtstrukturen unter die Lupe zu nehmen. Es geht um Superheldinnen-Narrative und um Systeme, die uns einengen und um die Fragen, warum hat eigentlich jeder und jede eine Meinung zum Stillen oder Nichtstillen anderer? Warum ist dieser zutiefst private Akt doch so öffentlich? Und warum wiederum ist öffentliches Stillen oft so unerwünscht? Genau, also lasst uns heute den Widersprüchen, Tabus und der Dauerbewertung beim Stillen ein bisschen auf den Grund gehen. Und Britta, du bist weder Hebamme noch Stillberaterin. Wer bist du eigentlich und wie kamst du auf die Idee, ein Buch über Stillen zu schreiben?
Unerhört. Also ich bin nicht ganz fern sozusagen von dem Thema. Ich habe soziale Arbeit studiert, aber vor allem bin ich ein totaler Büchermensch. Und als ich meine ersten Stillerfahrungen gemacht habe, habe ich versucht, das Thema für mich zu begreifen. Weil ich habe irgendwie gemerkt, irgendwie ist das komisch. Irgendwie sind da so viele Widersprüche, irgendwie gibt es da so viele Ansichten, aber keiner schreibt irgendwie darüber, was da so für Widersprüche und Sachen so auftauchen. Habe in der feministischen Literatur gesucht und da war es dann immer mal so am Nebensatz irgendwie. Es wirkte immer so, als wäre das, ja, stehen, das macht man auch noch irgendwie. Hab gedacht, nee, das kann nicht sein. Hab mich hingesetzt, hab überlegt, wie viele Einflüsse gibt's dann auf Stillen und hatte plötzlich eine Seite lang beim Inhaltsverzeichnis und hab gesagt, okay, dann schreibe ich das Buch halt selbst, das ich gerade lesen möchte. Das hat glücklicherweise geklappt, ja.
Und es ist ja auch ganz oft so, dass Elternschaft oder Mutterschaft, das ist ja so ein Lebensereignis, ändert so viel. Und es ist ganz oft so, dass dann Leute sich sehr so mit diesen Themen rundherum beschäftigen und ja, du hast dich sehr eingefuchst, möchte ich mal sagen. Und ja, das Buch ist sehr faktenbasiert, aber trotzdem sehr persönlich, was es dann aber auch, finde ich, so sehr zugänglich macht. Und damit wir jetzt nicht nur drüber reden, sondern ihr direkt mal so einen kleinen Einblick bekommt, liest doch einfach mal den Beginn, den Anfang.
Okay. In dem Moment, als ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt, gingen mir viele Dinge durch den Kopf. Ich war glücklich, konnte es kaum glauben und war einfach nur überwältigt. Gleichzeitig machte sich Angst vor dem Ungewissen in mir breit. Wie würde sich mein Leben verändern? Würde ich eine gute Mutter werden? Und wie sollte ich nur die Geburt überstehen? Über Stillen machte ich mir keine Gedanken. Hätte mich damals jemand gefragt, hätte ich wohl sowas gesagt wie, na klar werde ich stillen. Und damit wäre das Thema durch. Ich rechnete nicht mit Widerstand bei einer Sache, die doch das Beste für mein Baby sein sollte. Trotz meiner Unerfahrenheit kannte ich die Erzählungen von der absoluten Natürlichkeit des Stillens, den intuitiven Schaltern, die sich in meinem Kopf nach der Geburt umlegen würden und vom Mutterinstinkt, der mich schon leiten würde, wenn es mal schwieriger wird. Und ich glaubte sie alle. Natürlich hatte ich Angst, keine gute Mutter zu werden. Aber das Stillen, das würde doch ein guter Weg dahin sein, oder? Dass ich stillen wollte, stand für mich außer Frage. Mit all den Vorteilen, die mir von allen Seiten zugerufen wurden, wäre es doch total unklug, nicht zu stillen. Warum sollte ich Fläschchen zubereiten, wenn ich die Milch immer bei mir haben konnte? Dieses flüssige Gold, das ich sogar kostenlos bekam. So dachte ich damals zumindest. Und mal ehrlich, sah das Stillen nicht auch immer unfassbar kuschelig aus? Das wollte ich auch. Nur Vorteile. Ein absoluter No-Brainer. Außerdem konnte ich zur Not, falls ich noch ein paar Tipps für Stillen brauchte, auch meine Hebamme fragen. Ja, ich wusste, dass ich Glück hatte, eine gefunden zu haben, aber im Großen und Ganzen verließ ich mich schon auf das Gesundheitssystem. Heißt es nicht überall, Kinder sind unsere Zukunft? Nach der Geburt holte mich die Realität sehr schnell ein. Während ich noch verarbeiten musste, gerade Mutter geworden zu sein, plagte ich mich mit schmerzenden Brüsten und kurzen Nächten. Ich hatte Angst zu versagen, als Stillende, als Mutter und als Frau. Machte ich etwas falsch? Ich wollte doch so gern stillen. Es sollte doch unkompliziert sein, einfach und intuitiv. Das hier war nichts davon. Meine Hebamme war mein Rettungsanker und mit ihrer Hilfe und viel Übung schaffte ich es letztendlich doch noch zu stillen. Was ich auch nicht erwartet hatte, stillen war ab sofort omnipräsent in meinem Leben. Es nahm so viel Raum ein, zeitlich, physisch und psychisch, dass ich ihm gar nicht mehr entkam. Warum fiel mir erst jetzt auf, wie groß dieses Thema eigentlich war? Ich lernte die Codes für den Ort des Stillens, in vorgesehenen Räumen oder zu Hause, die Dauer, mindestens 6 Monate, aber nicht länger als ein Jahr, die Sichtbarkeit, wenn überhaupt, dann nur aus der Ferne und bedeckt, und die Art und Weise, direkt an der Brust. Doch immer wieder traf ich auf Widersprüche. Mein Baby sollte satt werden, aber nicht zu oft an die Brust. Ich wurde dafür gelobt, dass ich stillte, durfte aber trotzdem nicht überall meine Brüste rausholen. Außerdem sollte ich möglichst lange stillen, doch nach einigen Monaten wurde ich schon gefragt, wann das Baby denn mal was Richtiges ist. Nie konnte ich es allen recht machen. Ich versuchte es trotzdem. Doch dieses Bild der Mutter, das ich vor mir hatte, sah in der Realität irgendwie nicht mehr toll aus. Die Blase war geplatzt. Ich konnte mich nicht einfinden in diese Mütterlichkeit, die mir von außen immer wieder gespiegelt wurde. Dieses fast schon heilige Wesen, der Ursprung des Lebens. Das war ich nicht. Und ich fühlte mich auch nicht so. Weder von der Gesellschaft verehrt, noch dazu in der Lage, immer instinktiv zu wissen, was ich tun sollte. Meine Zeit war vordergründig gefüllt mit Windeln wechseln, Hausarbeit, Pläne machen und stillen. So viel stillen. In den Krabbelgruppen, die ich besuchte, hörte ich nun von furchtbaren Geburtsgeschichten anderer Gebärender, nach denen das Stillen zum Luxusproblem wurde. Von Müttern, die nicht mehr zurück in ihren Beruf konnten, weil der Vertrag ausgelaufen war oder die darum kämpfen mussten, nicht degradiert zu werden, weil sie zu lang aus dem Job ausgeschieden waren. Ich bekam mit, wie sie sich für Stillen in der Öffentlichkeit beschämt wurden, erst recht, wenn ihr Kind kein Säugling mehr war. Was war da los? Wie so oft in meinem Leben suchte ich in Büchern, in den sozialen Medien und im Internet nach einer Erklärung für diese scheinbar gesamtgesellschaftliche Unwissenheit. Dabei stellte ich fest, dass Stillen in den feministischen Kursen, selbst im Rahmen der Mutterschaft, kaum auftaucht. Ich sammelte mir Häppchen zusammen. Ich las über Stillen und Gleichberechtigung, Stillen und Beruf, Stillen und Diskriminierung, Stillen und Queerness. Es war erhellend und deprimierend zugleich. Stillen ist wirklich ein Paradebeispiel für viele Dinge, die in unserer Gesellschaft für Eltern verkehrt laufen. Die unerwartete Erkenntnis dabei, wir können gar nicht selbst bestimmen, ob wir stillen wollen.
Und da klingt schon ganz doll an, was dann im Laufe des Buchs auch immer weiter Thema ist, dieses Bild der guten Mutter. Mhm. Ja, und was ist überhaupt eine gute Mutter? Was denkt man selber? Wie ist man eine gute Mutter? Was denken andere, wie man irgendwie zur guten Mutter wird? Was ist richtig? Was ist falsch? Und in den Augen von irgendwem ist es immer verkehrt. Und in der Geburtsvorbereitung sage ich tatsächlich immer schon zu den Frauen, zu den Schwangeren, willkommen im Leben als Eltern. Ihr werdet jetzt diese ganzen schwierigen Entscheidungen irgendwie treffen müssen für euch und euer Kind. Und macht euch darauf gefasst, es ist nie richtig. Also es ist natürlich richtig für euch, aber es ist in den Augen von anderen, ihr werdet immer diese Ambivalenz haben. Das dröselst du ja sehr auf mit dieser guten Mutter. Und ich habe jetzt bewusst Frauen gesagt, ne, weil tatsächlich bei den Männern, bei den Vätern ist es total anders. Egal, was die machen, ist immer toll. Ja,
genau.
Ja, und gleichzeitig sprichst du schon dieses Instinkthafte an, ne? Genau. Also, dass du eben auch dachtest, man hat ja diese Instinkte, es wird schon irgendwie alles gehen.
Ja, das ist auch so ein, also klar, es gibt, wie du sagst, so Geburtsvorbereitungskurse, ne? Das hat man schon so irgendwie auf dem Schirm und überlegt sich, wann mache ich das? Ja, Hebamme suchen auch. Aber so Stillen, da gibt es noch so ein Bild vom Stillen quasi, dass das eben ganz einfach ist.
Vor allen Dingen, es gibt ja Instinkte, ne? Also das Kind hat einen Instinkt, das weiß instinktiv, wie es zur Brust kommen kann. Es gibt diesen Breastcrawl und es kann suchen und saugen und kann diese ganzen Dinge. Und trotzdem gibt es ja ganz oft Probleme beim Stillen. Es ist ja nicht unbedingt immer so ein No-Brainer, weil ich glaube, dass man so mehrere Dinge dafür braucht, dass es klappt. Vorbilder.
Ja.
Gute Vorbilder. Mhm. Und wenn Stillen jetzt immer heimlich irgendwo stattfinden soll, dann wo kriegt man diese Vorbilder dann her? Ne? Oder wenn man die Erste ist in der Familie oder im Freundeskreis oder so. Ne?
Ja, und man lebt ja auch nicht mehr in Großfamilien, wo man sagt, okay, die Schwester hat jetzt auch schon und so weiter. Und man sieht das irgendwie ständig, irgendwie, dass ein Baby irgendwo an der Brust hängt oder so.
Weil dann gute Unterstützung, ne? Also eine Hebamme oder ne, jemand, der einem einfach gut Tipps geben kann. Und dann aber eben auch so die Gesamtsituation, also dass man eine Ruhe hat, dass man Entspannung kriegt, dass man, also wenn man viele Dinge wuppen muss, dann hat man vielleicht nicht die Ruhe, sich damit so auseinanderzusetzen und sich die Hilfe zu holen, die man vielleicht braucht.
Ja, ja. Und die Information auch. Also der Milcheinschuss damals beim ersten Mal hat mich ganz schön kalt erwischt irgendwie. Weil das ist, man rechnet nicht damit, weil das, wenn das Stillen so romantisch immer gezeichnet wird, das ist ja nicht irgendwie immer kuschelig oder geht sofort los. Sondern da passiert ja ganz, ganz viel, gerade in den ersten Tagen mit dem Körper.
Genau. Und was glaubst du, warum einerseits immer so rumgekrittelt wird und andererseits so gesagt wird, das ist ja alles instinktiv, das muss doch klappen.
Ja, ich glaube, das hängt tatsächlich mit diesem Bild zusammen irgendwie, dass man so das Gefühl hat, ja, stehen, ja, weiß ich. Ne? Also habe ich eine Vorstellung von, was das so ist. Und dann hinterfragt man das tatsächlich nicht. Dann kommen aber dadurch, dass es nicht hinterfragt wird und dieses Bild so eindeutig zu sein, scheint auch ganz viel Erwartung. Und diese Erwartung widersprechen sich teilweise und dann kann man sie halt nicht erfüllen, logischerweise, weil wenn sie sich widersprechen, dann kann man gar nicht gewinnen.
Ja, zu diesem Instinkthaften, ich wollte noch sagen, es gibt so eine tolle Geschichte von so einem im Zoo, von so einer Orang-Utan-Dame, die in Gefangenschaft ein Baby bekommen hat und die hat noch nie jemand anders halt stillen sehen und die wusste nicht, wie sie ihr Kind versorgen soll. Also von wegen, das läuft alles instinkthaft ab. Die wusste das nicht, ne? Die konnte ihr Kind nicht ernähren. Und dieser Zoo hatte die tolle Idee, einen Aufruf zu machen in der Stadt und Stillende zu fragen, ob sie sich mal in den Zoo setzen würden und stillen würden. Und die haben das gemacht. Und dann hat die sich das ganz genau angeguckt und dann hat ihr Kind genommen und gestillt. Und dann hat es geklappt und dieses Baby hat dann überlebt. Man braucht dieses Vorbild. Ja, ja. Das ist nicht alles nur instinkthaft. Mhm. Also Vorbilder sind super wichtig. Aber was sind denn unsere Vorbilder abgesehen von unserem Freundeskreis und unserer Familie?
Ja, genau. Das Bild vom Stillen, das begegnet uns ja auf dem Bildschirm und in Büchern mitunter auch. In Büchern auch gerne mal mit einem Nebensatz. Also es gibt da bestimmte Bilder, wie das Stillen dargestellt wird.
Genau, und darüber hast du nämlich auch.
Genau, dazu würde ich euch gerne mal ein paar Beispiele vorlesen. Also wer Popkultur mag,
dann wird euch einiges jetzt bekannt vorkommen.
Ja, genau. Wo war mir das Stillen begegnet? In Fernsehserien gab es haufenweise dramatische Geburten, aber nur ein paar Szenen, in denen es um das Stillen ging. Vergleichsweise bekannt ist eine Szene aus der Erfolgsserie Sex and the City. Hauptfigur Carrie besucht ihre Freundin Miranda, die ganz frisch Mutter geworden ist und versucht, ihr Baby zum Stillen anzulegen. Dabei werden Mirandas Brüste entblößt und Carrie ist sichtlich irritiert. Es wäre nicht Sex in the City, wenn die Freundinnen die Situation unkommentiert ließen. Doch statt Empowerment und dem Feiern von weiblichen Körpern erleben wir eine unbehagliche Carrie, die meint, die Brüste ihrer Freundin sehen sie an und dass sie nun wohl eine Traumaberatung brauche. Trauma. Wie missbräuchlich dieser Begriff verwendet wurde, hatte 2002 wohl noch niemand auf dem Schirm. Und doch ist es selbst für damalige Verhältnisse eine echt harsche Reaktion auf eine stillende Freundin. Immerhin werden Mirandas Struggles sichtbar, die sie mit ihrer neuen Rolle als Mutter hat. Es fällt ihr schwer, Carrie zuzuhören, während sie ihr Baby anlegen will. Sie bangt um die Freundschaft zu ihren engsten Freundinnen und ist von der Ablehnung einer von ihnen verletzt. Carrie tröstet sie und versichert ihr, dass sie eine von uns ist. Dann geht sie, obwohl Miranda sie bittet zu bleiben. Warum Carrie geht? Damit Miranda sich auf ihr Baby konzentrieren kann. Dann sagt sie noch, Miranda, du bist Mutter, aber keine Angst, ich verrate es keinem. Ungefähr zur gleichen Zeit wie Sex in the City lief die ebenfalls sehr erfolgreiche Serie Gilmore Girls. In einer Folge der dritten Staffel gibt es eine Szene, in der Diner-Besitzer Luke sich bei Lorelei, einer der beiden Protagonistinnen, über eine Gruppe Eltern beschwert, die sich in seinem Restaurant treffen. Nachdem er zunächst ausführlich über die Eltern herzieht, empört er sich schließlich über eine stillende Frau in ihrer Mitte. Er lässt so viele altbackene Ansichten über das Stillen vom Stapel, dass er locker beim Bullshit-Bingo mitmachen kann. Kann sie das nicht woanders machen? Früher hätte es das nicht gegeben. Wir sind hier in einem Diner und nicht in einer Peepshow. Hier wollen die Leute essen, das kann nicht hygienisch sein. Er will, dass sie aufhört, traut sich dann jedoch nicht, zu ihr rüberzugehen und sie selbst darum zu bitten, sondern will, dass Lorelei für ihn geht, weil sie schließlich ebenfalls eine Frau ist. Und damit ist das Bingo komplett. Herzlichen Glückwunsch. Es fällt auf, dass in beiden Beispielen dem Stillen etwas Empörendes, teilweise sogar Ekliges anhaftet. Zwischen den Zeilen wird gefragt, muss das sein, dass sie ihre Brüste gerade jetzt rausholt? Kann das Stillen nicht einfach unsichtbar bleiben? Kann dem Umfeld das alles nicht einfach erspart bleiben? Vielleicht sogar, wer ist sie, dass sie so viel Raum einnimmt? Das Stillen bekommt einen schambehafteten Anstrich und der bleibt bei den ZuschauerInnen hängen. Zum Glück machen es manche Serien anders. Unvergessen ist eine Folge von Charm, zauberhafter Hexen, in der Piper, eine der drei Hexenschwestern eines Lokals, verwiesen wird, weil sie vor Ort steht. Am Ende der Folge reitet ihre Schwester Phoebe nackt auf einem Pferd durch die Stadt zum Lokal und hält eine flammende Rede für das Stillen in der Öffentlichkeit und gegen das Shaming von Frauen. Umstehende PassantInnen feiern sie dafür, applaudieren und jubeln ihr zu. Einziger Wermutstropfen, Phoebe betitelt das Stillen als die natürlichste Sache der Welt. Ein Narrativ, das der Empörung direkt gegenübersteht und ähnlich festgefahren ist. Aber dazu später mehr. Es gibt eine weitere Art der Repräsentation des Stillens in Serien, über die ich sogar noch viel häufiger gestolpert bin. In der US-Version der Comedy-Serie The Office gibt es gleich mehrere Szenen, die mit dem Stillen in Verbindung stehen. Tatsächlich werden hier sogar die Schwierigkeiten beim Stillstart thematisiert. Allerdings sind die Umstände ziemlich daneben. Zunächst ist es die Bettnachbarin, die unserer Mutter Pam ungefragt eine Stillberatung verschafft, auch wenn diese sie dann bereitwillig annimmt. Als ein Mann auftaucht und erklärt, er sei der Stillberater, sind Pam und der Kindsvater Jim sichtlich irritiert. Was mögen sie wohl denken? Oder vielmehr, was sollen wir als Zusehende davon halten? Will der Stillberater nicht nur den Frauen an die Brüste? Und kann der sowas überhaupt? Fürsorgearbeit als Mann? Woher soll er das Wissen übers Stillen haben, wenn er selbst keine Brüste hat? Vermutlich haben sich die AutorInnen eher eine Reaktion erhofft wie, haha, wie witzig, ein Typ in der Stillberatung. Wo hat man sowas schon mal gesehen? Gibt's doch gar nicht. Die Beratung beginnt damit, dass Herr Pam als erstes ungefragt an die Brust greift und sofort weiß, was los ist. Mir ist schon klar, dass wir hier über eine bewusst überspitzte Comedy-Sendung sprechen, aber ich finde Übergriffigkeit noch dazu im medizinischen Kontext jetzt nicht so witzig. Allgemein gibt es etliche Szenen in Comedy-Sendungen, in denen Männer ungefragt Ratschläge geben, beim Stillen helfen wollen oder auf pseudokomische Art vom Anblick der stillenden Person extrem irritiert sind und oder abgelenkt werden. Der dabei häufig eingenommene männliche Blickwinkel sexualisiert die Situation und das Stillen in den meisten Fällen. Dabei sind es auffallend oft Männer, es kam mir keine Frau unter, die in Comedy-Sendungen an den Brüsten trinken. Meistens geht es in diesen Szenen darum, dass eine Mutter ihr Kind noch immer stillt, selbst wenn es nicht mehr im Babyalter oder für Comedy-Zwecke eben ein erwachsener Mann ist. Hier kommt neben Verspottung und Empörung eine dritte Art der Repräsentation ins Spiel. Der Schockmoment. Fans von Game of Thrones wissen, wovon ich spreche. Es gibt in der ersten Staffel der Fantasy-Serie eine Szene, in der Königin Lysa Arryn ihren ungefähr 6-jährigen Sohn stillt. Sie wird allgemein als besessen von ihrem Sohn dargestellt, was das lange Stillen nur noch plakativ unterstreicht. Damit verfestigen die DrehbuchautorInnen ein Bild der lange stillenden Mutter, die ihr Kind einfach nicht loslassen kann. Egal ob in der Comedy-Serie Scrubs der Assistenzarzt JD das Stillen eines etwa 3 Jahre alten Kindes ab einem bestimmten Alter als creepy bezeichnet und sich in einem seiner typischen Tagträume einen stillenden Teenager vorstellt, oder bei Little Britain die Mutter den ältlichen Sohn stillt, es soll schockieren und zeigen, dass hier eine Grenze überschritten wird. Die Mutter wird einer gesellschaftlichen Erwartung nicht gerecht und trägt in der Folge auch die Schuld an ihrer eigenen Verspottung.
Also es ist entweder zum drüber lustig machen oder es ist eklig oder es ist total empörend und ganz schlimm.
Ja.
Finde ich spannend, weil das ist zum Beispiel bei Geburten ist es ja auch so, dass Geburten in Filmen immer benutzt werden, um so einen Schockmoment reinzubringen. Es ist nie so, dass irgendjemand einfach ein Kind bekommt und es ist schön und es ist immer Drama. Mega Drama. Passt irgendwie dazu. Ich fand es aber interessant, weil wir haben uns darüber unterhalten und wir hatten ganz unterschiedliche Erfahrungen damit.
Ja, 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 total. Ja, ja, genau.
Erzähl mal, wie du das erlebt hast für dich.
Ich habe das wahrscheinlich total verinnerlicht gehabt. Ich habe in meiner ersten Stillzeit tatsächlich, ich habe im Prinzip alles, was ich gebraucht habe, in so 15 Minuten Fußweite gehabt. Und ich habe diesen Radius auch nicht wirklich verlassen, so in der Anfangszeit. Das Rausgehen und so weiter habe ich immer nach den Mahlzeiten von meinem Baby dann getimt, um immer zu Hause stehen zu können tatsächlich. Ja. Bei dir war es ja,
ja voll krass. Also ich bin ein bisschen älter und mein erstes Kind habe ich 2000 so gestillt und ich habe das überhaupt nicht gehabt. Also ich hatte dieses Bild überhaupt nicht, dass es irgendwas Komisches ist. Für mich war Stillen so ganz normal und ich habe mein Kind überall gestillt und immer gestillt und bin unterwegs gewesen und also mein Kind war auch so ein, wie man jetzt sagt, Anfängerbaby, ja, auf Partys mitgenommen, dargestellt, überall, also im Restaurant. Ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht. Und mein zweites Kind ist 6 Jahre älter, es war dann 2005 geboren. Und da fing es plötzlich an, also es gab dann irgendwie so diese erste Nachricht, dass irgendwie eine Frau aus einem Café geschmissen wurde, weil sie gestillt hat und so. Und es ist ja irgendwie auch so die Zeit, wo diese ganzen amerikanischen Serien so rübergekommen sind. Und ich habe mich damals dann auch gefragt, dieses Puritanische, ja, kommt es jetzt so zu uns? Warum kommt es so zu uns rüber? Und ab da ging das hier wirklich auch damit so bergab, ne? Also ab da wurde es irgendwie immer schwieriger. Und ich weiß noch, mich hat eine Frau, die hatte eine Geschäftsidee und die hat mich gefragt, ob ich denke, dass es cool wäre, so Stillschürzen auf den Markt zu bringen. Und ich war so, was willst du? Es kann nichts werden, ne? Aber ne, tatsächlich, jetzt alle haben immer irgendwie ein Tuch dabei und machen sich irgendwas drüber, wo ich immer so denke, bei jeder Dessous-Reklame oder Badeklamotten oder so sieht man mehr von der Brust als beim Stillen, weil da ist der Riesenkopf von dem Kind davor, man sieht eigentlich gar nichts. Mhm. Aber da hat sich in dieser doch relativ kurzen Zeitraum echt viel verändert.
Ja, also ich finde und tatsächlich merkt man das eben auch, dass das nicht nur die Leute beeinflusst hat, die dann stillen letztendlich, sondern auch die Leute, die drumherum sind. Weil ich habe dann in meiner zweiten Stillzeit war das nicht mehr so einfach mit sich mal eben wieder zurückziehen irgendwie. Ich hatte noch ein anderes Kind dabei, das irgendwie ja auch zur Kita gebracht werden musste. Und wenn das Baby dann Hunger hatte, naja, dann musste ich halt irgendwie ran so. Aber ich habe dann irgendwie tatsächlich erst gemerkt, wie exponiert man in manchen Situationen einfach auch sitzt. Und dass tatsächlich von außen mal so ein paar komische Blicke kommen oder vielleicht auch mal so ein Kommentar oder so. Und dass ich mich dann einfach auch super unwohl gefühlt habe und wusste, warum ich quasi das vermieden habe in der ersten Zeit, obwohl ich ja total mich selbst da eingeschränkt habe damit.
Also man hat ja auch vorher schon so Ideen, ne, vom Stillen. Also irgendwie hat man ja schon so diese Dinge im Kopf. Und ich fand es ganz interessant, wie du das Buch aufgebaut hast. Das Buch ist tatsächlich nach Phasen von in der Schwangerschaft und bei der Geburt und nach der Geburt und so aufgebaut. Und ich dachte so, naja, aber Stillen ist ja danach, ne? Wieso hat es diese Phasen? Du kannst ja mal erzählen, wie du zu dieser Aufteilung von Kapiteln
wie ich dazu gekommen bin. Das war die Idee von meiner Agentin. nein, aber
oder was ist
aber dich bedeutet? Ich fand es tatsächlich genial dann. Also ich habe erst überlegt, dachte so, naja, Schwangerschaft und es sind ja auch wirklich immer 3 Kapitel zu jedem Mal, so Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft. Aber ich habe festgestellt, naja, der Stillweg, der beginnt halt ja auch irgendwie schon in der Schwangerschaft. Ne? Man geht da ja nicht irgendwie rein, einfach so, sondern man hat ja eben diese Repräsentation und das Fundament für das Stillen wirkt ja vorher schon irgendwie gelegt. Entweder macht man sich Gedanken drüber oder nicht. Da gibt es ja ganz, ganz viele Einflüsse, die natürlich schon in der Schwangerschaft wirken.
Ja, voll. Mhm. Das finde ich total gut. Und es ist ja auch wichtig, sich damit schon mal so ein bisschen zu beschäftigen. Und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zu den Bildern, ne? Also genau so, du hast ja auch gerade schon gesagt, ne, dass man zum Beispiel dieses Stillbild immer hat, ne, wo so eine Frau sitzt da und dann hat die das Baby so schön im Arm. Also sieht man in jeder Zeitschrift immer so.
Ja, oder ein Piktogramm oder sowas.
Genau. Genauso wie Geburt immer im Liegen ist, ist Stillen immer so. Und wenn man sich mal überlegt, also in der Stillberatung, wenn man guckt, wie würde man eine Frau beraten, wo Stillen schwierig ist? Da würde man immer die Frau sich zurücklehnen lassen und das Kind bäuchlings gerade auf sie rauflegen, Bauch an Bauch, und würde gar nicht dieses Schräge machen, weil die Kinder einfach so selbstbestimmter trinken können, würde noch die Füße festhalten. Das ist so das intuitive Stillen, was echt am besten funktioniert und auch oft so Probleme beim Stillen löst. Wird aber nie gezeigt.
Ja, ja, genau. Ja? Total.
Aber deshalb ist es eigentlich wichtig, ne, wenn man sich mal so ein bisschen damit schon beschäftigt.
Und dieses Bild vom Stillen wird halt komplett dadurch beeinflusst und man macht das so, wie man sieht, weil man halt diese Art von Repräsentation dann letztendlich auch hat.
Ja. Okay, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Kommen wir zu den Rollen. Also was hängt noch alles am Stillen dran? Also wir haben ja schon gesagt, also Stillen ist ganz vieles. Stillen ist aber vielleicht auch nicht nur Stillen.
Das sind eben diese Sachen, die mir dann irgendwann aufgegangen sind, ne? Und in meiner sozialarbeiterischen Denkweise so ein bisschen überlegt habe, was bringt denn das Stillen noch mit sich, außer das Körperliche, was tatsächlich dabei ist. Also welchen Einfluss macht das Stillen denn? Und es hat natürlich nicht nur Einfluss auf die Person, die stillt, sondern auch auf die Person, die nicht stillt. Und auch darauf, wie man sich die Aufgaben zu Hause aufteilt. Und das Problem ist halt, dass durch das Stillen es oft passiert, dass man sagt, naja gut, du stillst ja. Ja, dann okay, stillen tut man ja eh irgendwie eine ganze Weile. Da dann bleibst du auch gleich in Elternzeit. Und du bist eh zu Hause, dann kannst du auch den Haushalt gleich mitmachen. Genau.
Rutscht man so rein, ne?
Rutscht man so rein, genau. Und es klingt ja irgendwie so logisch. Aber es hat halt auch gewisse Auswirkungen.
Ja. Genau.
Dazu lese ich mal was vor.
Lies du einfach noch mal ein Stück.
Ich erzähl mal, wie das bei mir war. Im dritten Trimester meiner ersten Schwangerschaft war ich komplett auf Baby eingestellt. Die Wickelkommode stand bereit, der Geburtsvorbereitungskurs vor der Tür und meine Hebamme in den Startlöchern. Während des Mutterschutzes, 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin, überprüfte ich gewissenhaft immer wieder, ob ich an alles gedacht hatte. Genug Windeln? Check. Klinikkoffer? Check. Fläschchen und Milchersatznahrung, falls das Stillen doch nicht klappen würde? Check. Ein Plan, wie wir die Aufgaben rund ums Baby aufteilen würden? Check. Wir würden 4 Wochen lang gemeinsam in Elternzeit gehen und hätten genug Zeit, um uns einzuleben, damit ich mich erholen und darauf vorbereiten konnte, ein ganzes Jahr tagsüber allein mit dem Baby zu sein. Es schien uns nur logisch, dass ich den Großteil der Elternzeit bestreiten würde. Schließlich wollte ich stillen und das konnte ich mir ja mit meinem Mann schlecht teilen. Und ich wollte in Elternzeit gehen, so als Mutter. Die Sache war schnell entschieden und ich machte mir keine Gedanken mehr darüber. Da ich davon ausging, dass Stillen das Beste für uns alle sei und mich der gesellschaftliche Erwartungsdruck mit seinem überhöhten Mutterbild fest in seinen Klauen hatte, fügte ich mich dieser körperlichen Argumentation. Ich dachte, wenn ich stillen möchte, habe ich ohnehin keine Wahl. Das klingt frustrierend und einengend, aber so habe ich es damals nicht empfunden. Mein Mann und ich hatten uns vorgenommen, ein modernes Elternpaar zu sein. Wir wollten es anders machen als die Generation unserer Eltern. Wir wollten uns gleichberechtigt um unser Baby kümmern. Wenn ich als Einzige das Stillen übernahm, würde er halt Windeln wechseln, zum Beispiel. Das klang noch fair. Aus heutiger Sicht muss ich ein bisschen über diese Vorstellung schmunzeln, allein schon, weil ich den Zeitaufwand fürs Stillen gnadenlos unterschätzt hatte. Aber so habe ich damals wirklich argumentiert und viele Mütter, die ich kenne, haben vor der Geburt ihres ersten Kindes genauso gedacht. Unter all den Aufgaben, die ich übernehmen würde, weil ich schließlich stille, steckten jedoch auch diejenigen, die eigentlich gar nicht viel damit zu tun hatten. Schon während ich im Mutterschutz auf die Geburt wartete, eignete ich mir auf Blogs und in Büchern Wissen über Babys an und machte mehr im Haushalt, weil ich eh schon zu Hause war. Ich übernahm viel mehr Sorgearbeit, obwohl ich noch gar nicht mit dem Stillen begonnen hatte, und führte sie in meiner Elternzeit ganz selbstverständlich fort. Ich kümmerte mich um tägliche Ordnung in der Wohnung, recherchierte und bewarb mich bei zahlreichen Kitas um einen Platz für unser Kind und besorgte fortwährend passende Kleidung und Windeln, altersgerechtes Spielzeug und später die wechselnden Lieblingssnacks für das Baby. Und so geht es vielen Gebärenden. Die Pädagoginnen und ForscherInnen Dr. Marion Ott und Dr. Rea Seehaus untersuchten mit Hilfe von Interviews mit Eltern den Zusammenhang der familiären Arbeitsteilung und dem Stillen. Eine Mutter stellte fest, dass sie und der Vater des gemeinsamen Kindes das typische Rollenbild übernommen hatten und begründete das mit dem Stillen. Sie bringt die Situation so gut auf den Punkt, dass Ott und Seehaus ihren Forschungsbeitrag frei nach ihrem Zitat benannt haben. Es ist halt durch Stillen, dadurch ergibt es sich einfach. Ich sage nicht, dass das Stillen schuld daran ist, dass heterosexuelle und heterosexuell gelesene Paare traditionellen Rollenverteilung verfallen. Es ist jedoch ein Grund für die gebärende Person, zu Hause zu bleiben, gegen den angesichts des aktuellen gesellschaftlichen Blickes auf Stillen und Mutterschaft schwer zu argumentieren ist. Einfach aus dem Grund, dass es körperbasiert ist und als das Beste für das Kind gilt. In ihrem Beitrag für ein Jahrbuch der Reihe zum Thema Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft stellen Ott und Seehaus fest, dass das innige Verhältnis von Mutter und Kind oft mit dem Stillen begründet wird und es somit die gleichberechtigte Arbeitsteilung vermeintlich unmöglich macht. Sie erkennen dabei ein doppeltes Ausschlussmoment. Für eine gewisse Zeit ist die Mutter aus dem Erwerbsleben, der Vater aus der Beziehung zum Kind ausgeschlossen. Diese Dynamik sorgt laut Ott und Seehaus dafür, dass beide Elternteile diese Aufteilung naturalisieren, also als natürlich wahrnehmen und ohne zu hinterfragen annehmen. Genau diese innige Beziehung ist allerdings auch nach der Stillzeit noch die argumentative Grundlage dafür, dass Gebärende länger in Elternzeit gehen. Auch hier wieder zum Wohl des Kindes. Die Naturalisierung der Rollen zeigt sich auch konkret bei dem Versuch, die Sorgearbeit gleichberechtigt aufzuteilen. Seehaus und Ott stellen in ihren Interviews fest, dass auch Alternativen, die nicht das Abstillen voraussetzen, wie zum Beispiel das Abpumpen der Milch, von vielen Eltern abgelehnt werden, weil sie nicht der Natur entsprechen. Auch mir kam lange gar nicht in den Sinn, Stillen und Erwerbsarbeiten zu vereinbaren oder Stillen und abends ausgehen. Und ich wollte es später auch gar nicht. Ich war viel zu ausgelaugt davon, eine gute Mutter sein zu wollen. Mir geht es nicht darum, es als erstrebenswert zu beschreiben, Stillen, Elternschaft und Erwerbsarbeit quasi direkt nach der Geburt zu jonglieren. Angesichts der Herausforderung, die ein Baby mit sich bringt, ist es völlig klar, dass viele Eltern sich am Ende des Tages nur etwas Ruhe und Zeit für sich oder einander wünschen. Und das bestenfalls nicht komplett ermüdet vom Tag, egal ob nach 8 Stunden Erwerbsarbeit oder noch mehr Stunden Fürsorgearbeit. Und trotzdem sollte das Stillen nicht der Grund sein, dass traditionelle Aufgabenteilungen aufrechterhalten und somit tatsächlich gesellschaftliche Dynamiken unsichtbar gemacht werden. Für beide Elternteile.
Genau.
Frustrierend irgendwie.
Genau.
Ja, und was meinst du, wie können Paare es schaffen, irgendwie Stillen zu ermöglichen und trotz dieser ganzen gesellschaftlichen Erschwernisse eine gleichberechtigte Elternschaft hinzukriegen?
Das ist eben das Ding, das ist ein großer Teil meines Buches, der halt irgendwie zeigt, dass das so schwer ist, weil viele Rahmenbedingungen einfach nicht darauf ausgelegt sind. Eben weil immer davon ausgegangen wird, okay, Elternzeit, macht jetzt die Mutter so und Frauen verdienen weniger, warum sollte man dann irgendwie nicht in Elternzeit gehen, warum sollte nicht die Person, die mehr verdient, irgendwie in Elternzeit gehen? Und da hängen so ganz, ganz viele Sachen dran, die halt damit begründet werden, dass man stillt. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen das her, dass man sagt, na Stillen, das ist so unfeministisch. Aber das Stillen selbst ist ja gar nicht schuld daran. Also es liegt ja nicht am Stillen, sondern es liegt daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, die das Stillen einfach ja nicht sehen will zum Beispiel oder nicht unterstützt so in den individuellen Lebenswelten, die es so gibt einfach.
Und es nicht als einen Punkt auf der Liste der Aufgaben ansieht. Ne? Also man kann ja sagen, ich stille, du putzt Klo.
Genau. Ist vom Zeitaufwand jetzt auch ein bisschen.
Naja, aber jetzt mal, ne? Also genau. Viele Dinge müssen gemacht werden.
Ja.
Und wie können wir das aufteilen, dass
genau.
die Arbeit ist, die ich in dem Moment mache und nicht mir auch noch gleichzeitig ganz viele andere Sachen irgendwie aufhalte.
Also, und dafür muss man aber auch wissen, was an dem Stillen auch so alles dranhängt. Ne? Also wie viel Arbeit das tatsächlich macht oder wie viel Zeitaufwand ja auch mit dahinter steckt, um einfach zu sagen, okay, du hast jetzt diese Aufgabe und wie machen wir das, dass das irgendwie gut klappt für uns, dass du nicht auch noch die anderen Aufgaben dazu nimmst, weil du ja diese große Aufgabe machst. Also eher aus einem wertschätzenden Blick heraus betrachten und nicht sagen, okay, du stillst, dann kannst du den Haushalt auch noch machen, weil du bist zu Hause. Und zu sagen, okay, du stillst, du hast gut zu tun gerade. Was das Stillen ja auch tatsächlich fördert. Wenn man ja auch von Stillförderung spricht, gibt es eine Studie, die ich anspreche, in der gesagt wird, das Stillen wird gefördert, wenn die stillende Person Unterstützung kriegt, unter anderem, indem die Aufgaben der Elternschaft gerecht aufgeteilt werden. Ist eigentlich total logisch. So. Also eigentlich ist es ein No-Brainer, aber in ganz vielen Quellen geht es immer darum, wie kann man das Stillen fördern und dann wird gar nicht gedacht, dass vielleicht gleichberechtigt aufgeteilte Care-Arbeit auch das Stillen fördern könnte. Ja, passt nicht ins Bild.
Voll.
Aber also stillen kann durchaus ein feministischer Akt sein. So.
Selbstbestimmt.
Wenn es selbstbestimmt ist.
Ich glaube, da scheuen sich halt auch viele davor, einfach zu sagen, das ist jetzt eine Aufgabe, die mit auf der Liste ist. Wie du gerade gesagt hast, steht nicht auf der Liste. Mhm. Sondern dass man einfach sagt, ich teile das jetzt ein. Das ist auch eine Aufgabe, die ich erfülle. Ich mache es auch, weil es schön ist. Mhm. Aber es ist auch Arbeit, die dahinter steckt.
Aber das widerspricht sich ja auch alles nicht.
Richtig,
ne?
Also genau.
Das ist ja auch, wir haben über diese Gleichzeitigkeit der Dinge gesprochen, ja. Ne? Dass es vieles auch gleichzeitig sein kann.
Mhm. Also man kann ja auch einen Job gern machen, möchte trotzdem bezahlt werden. Ja. Also.
Genau.
Ja.
Es gibt noch ein Thema, was du beleuchtest, was ich auch super wichtig finde, und das ist die Stilltrauer, wenn nicht gestillt werden konnte, obwohl es eigentlich gewünscht war und es hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
Genau.
Und das finde ich auch immer was ich immer ganz schwierig finde, damit umzugehen, wenn man, ich möchte auch gerne Werbung machen für Stillen und sagen, wie toll es ist und Leute unterstützen damit, ne, und sagen, Muttermilch ist mega und hat so viele tolle Komponenten, ne, und es ist für dich auch toll, es bringt dir gesundheitliche Vorteile. Aber dann weiß ich immer schon, dass irgendjemand da ist, der sagt, aber dass du jetzt sagst, stillen ist so toll, das tut mir jetzt weh, weil ich konnte nicht stillen. Und ich verstehe das total, ich fühle das. Aber es ist total schwierig, ja, also da dann so ranzukommen. Und diese Gleichzeitigkeit, mit der muss man aber irgendwie leben und auch klarkommen.
Ja. Ja, ja.
Und eben, du sprichst diese Stilltrauer auch an. Genau. Und da gibt es auch eine ganz schöne.
Genau, das. Also ich finde tatsächlich, ich habe jetzt auch das unter anderem rausgesucht, weil ich finde, das zeigt einfach sehr viel, was am Stillen so widersprüchlich ist in der Gesellschaft. Und mir war es wichtig, dieses Thema, das ich auch kaum gefunden habe, irgendwo tatsächlich auch mal aufzunehmen und dem auch nochmal Sichtbarkeit zu geben. Ein Zitat. Ich wollte ihn so gern stillen, aber irgendwann kam ich an einen Punkt, an dem ich merkte, dass wenn ich keine Pause bekomme, ich daran zerbrechen würde. Was bringt ihm eine Mutter, die nicht für ihn da sein kann, selbst wenn er dafür Brustmilch bekommt? Alle sagten mir ständig, dass ich mit dem Stillen aufhören und mich an erste Stelle setzen sollte. Und irgendwann glaubte ich ihnen. Aber das Schlimme ist, dass Abstillen überhaupt nicht geholfen hat und es mir lange Zeit sogar noch schlechter ging und ich wütend auf mich war, dass ich so selbstsüchtig gewesen war. Diese Antwort auf eine Forschungsfrage von Professor Amy Brown an Frauen, die nicht so lange stillen konnten, wie sie wollten und unglücklich damit waren, bringt einen der vielen Widersprüche des Stillens gut auf den Punkt. Die Zerrissenheit zwischen dem Wunsch zu stillen und der unendlichen Erschöpfung davon kennen viele Mütter aus meinem Bekanntenkreis, inklusive mir selbst. Die Mutter aus dem Zitat sagt es, das Stillen allein hat nicht dafür gesorgt, dass sie sich selbst als gute Mutter sehen konnte. Fett ist best, also Hauptsache satt, als vermeintliche Alternative zu Breast ist best, blendet aus, dass Stillen mehr als bloße Nahrungsaufnahme ist. Und zwar nicht nur für das Baby, wie hinreichend bekannt ist, sondern auch für die stillende Person. So können einige Gebärende nach schwierigen oder gar traumatischen Geburtserfahrungen durch das Stillen wieder auf ihren Körper vertrauen und das Gefühl, ihr Körper habe sie im Stich gelassen, lindern. Ganz allgemein kann Stillen ein sehr ermächtigender Akt sein für Körper und Psyche. Mir selbst fiel erst beim Stillen, weniger in meiner Schwangerschaft, auf, was für ein Wunderwerk mein eigener Körper ist. Klar, er hatte das Baby produziert, im Ohren, Nase und Herz wachsen lassen, aber es an meiner Brust trinken zu sehen, es buchstäblich und sichtbar zu ernähren, das ist ein Schub fürs Selbstbewusstsein der besonderen Art. Außerdem ermöglichte es mir, mal auf dem Sofa sitzen zu bleiben und ein bisschen mit meinem Baby zu kuscheln, statt doch noch schnell den Geschirrspüler auszuräumen. Obwohl das Stillen selbst ein Vollzeitjob ist, konnte ich währenddessen manchmal kurz innehalten. In einer Welt, die ständige Performance von uns verlangt und Superheldinnencharakter von Müttern erwartet, war das Stillen nicht immer, aber oft ein Moment der Ruhe. Das geht natürlich auch mit dem Fläschchen, aber Segen und Fluch gleichzeitig davon ist, dass es abgegeben werden kann. Zugunsten einer Pause oder eben eines anderen To-Dos. Es gibt Mütter, die zwar mit ihrer neuen Rolle gestrauchelt haben, sich beim Stillen aber sicher fühlten. Für sie war es etwas, von dem sie sich leicht eingestehen konnten, dass sie es gut machten. Stillen ist nicht die Voraussetzung für gute Elternschaft, aber es ist eine von vielen Arten, Elternschaft zu leben. Auch darüber hinaus kann es in vielen Lebenssituationen wie der Einschlafbegleitung, dem Zahn oder Erkältungsphasen unfassbar hilfreich sein. Ja, wir müssen anerkennen, dass manche Gebärende nicht stillen wollen, auch ohne Angabe von oder Motivation durch konkrete Gründe. Aber wir müssen genauso annehmen können, dass manche Personen stillen, einfach weil sie es wollen, trotz aller gesellschaftlichen und strukturellen Einflüsse. Das ist ein Teil ihres selbstbestimmten Stillens. Für viele ist Stillen ein Teil einer neuen Identität, die sich erst nach der Geburt völlig entfaltet.
stillen und auch, dass es bei mir so gut geklappt hat, hat mir eine grobe Richtung in meiner Mutterrolle, Handlungsstrategien und zu diesem Zeitpunkt dringend selbstbenötigtes Selbstbewusstsein gegeben. In einer Zeit, in der alles neu war, mein Leben von der Fürsorge für ein Baby übernommen wurde und ich mich regelmäßig überfordert fühlte, gab mir das Stillen Halt und wurde zu einem Teil meines Mutterseins. Es hat mir geholfen, in meine neue Rolle zu finden und eine Verbindung zu meinem Baby zu schaffen, die sich einzigartig anfühlte. Natürlich verbuchte ich das Stillen für mich persönlich als Erfolg. Es war für mich etwas, das ich mir vorgenommen und erreicht, eine Erwartung, die ich erfüllt hatte. Ich war stolz darauf. Die Stillwilligen sind nicht schuld an den gesellschaftlichen Gegebenheiten, dem Druck zu stillen und der kruden Repräsentation. Es ist essentiell und unerlässlich, dass wir ihre Wünsche mit Respekt behandeln und ihre Gefühle anerkennen. Gebärende, die trotz ihres Wunsches nicht stillen können, trauern oftmals nicht nur um ihr altes Leben, sondern auch um ein Bild ihrer Elternschaft, das sie gern ausgelebt hätten. Double Defeat. Hauptsache, es ist satt, steht stellvertretend für den Anspruch an Gebärende, die Rolle der immer lächelnden Superheldenmutter zu übernehmen, die mit Dankbarkeit für ihre Rolle, ihre Kinder und ihr Geschlecht erfüllt sein soll. Aber das ist unrealistisch. Es gibt Menschen, die es mit oder ohne Kinderwunsch hassen, schwanger zu sein. Manche WöchnerInnen sind nicht erfüllt und beseelt von Liebe für ihr Kind. Manche Mütter müssen sich eingestehen, dass sie sich ihre Elternschaft anders vorgestellt haben. Und es gibt Gebärende, die unbedingt stillen wollten und schwer daran tragen, wenn es aus welchem Grund auch immer nicht klappt. Es ist wichtig zu verstehen, welch einschneidenden Einfluss das Nichtstillen auf Gebärende haben kann. Professor Amy Brown hat sich jahrelang durch Berichte von Müttern gelesen und dabei zahlreiche Reaktionen zusammengetragen. Das Gefühl, am Boden zerstört zu sein. Wut, Schock, Versagens- und Schuldgefühle. Scham. Das Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein. Neid auf diejenigen, die stillen können. Und anhaltende Reue. In einer Welt, die insbesondere Frauen jahrhundertelang für ihren Körper beschämt, für vermeintliches Fehlverhalten ihrer Kinder beschuldigt und für hysterisch erklärt hat, ist es doch logisch, dass viele von ihnen alle möglichen Gefühle dem Stillen gegenüber haben. Der einen Sache neben der Schwangerschaft, für die sie vermeintlich gemacht wurden. Während dem Stillen immer wieder vorgeworfen wird, unfeministisch zu sein, wäre es für die Gleichberechtigung und körperliche Selbstbestimmung fast schon ein radikaler Akt, wenn Gebärende ohne Absprache ihrer Gefühle um ihren unerfüllten Stillwunsch trauern dürfen. Wenn der Grund gar nicht klar sein muss, sondern zuerst gefühlt werden darf, ganz ohne Scham, Schuldgefühle und Verurteilung. Und selbst wenn die Entscheidung, mit dem Stillen aufzuhören, so selbstbestimmt wie möglich getroffen wurde, muss Raum für Frust, Enttäuschung und Trauer da sein dürfen. Genau wie der Druck und das Gefühl, stillen zu müssen, in widerwilligen Stillversuchen enden kann, die mehr Schaden anrichten als Erleichterung bringen, hat auch das unfreiwillige Nicht-Stillen-Können seinen Preis.
Ja, das ist, also ich finde, das ist ein ganz tolles Kapitel, um so dieses ganze Still-Dilemma irgendwie zu verstehen. Genau. Und dieses ganze Viele, was es ist oder was es auch nicht ist. Es gab mal so einen Slogan, Stillen ist Liebe. Und ich fand den total schön und habe den auch total geteilt und so. Und dann gab es irgendwann so, Stillen ist nur Stillen, ja? So, ja, es ist Ernährung. Und ich dachte so, ja, stimmt auch, ne? Okay, Stillen ist Liebe, war falsch. Okay, und es geht so immer weiter und es ist letztendlich so vieles. Also das ist, was du so gut sagst. Also und was ihr auch am Anfang gesagt habt, ne? Stillen ist Liebe und Nähe und Geborgenheit und dieses ganz Schöne, dieses Nahe mit dem Kind zu sein. Aber es ist halt auch Nahrungsaufnahme und es kann Erschöpfung sein, es kann Schmerz sein, es kann Selbstaufgabe sein.
Ja, ja. Und gleichzeitig ja auch Anerkennung und total. Selbstermächtigung irgendwie.
Genau.
Ne? Also wie ich gesagt habe, dass man irgendwie stolz auf sich ist und sagen kann, boah, ich habe das geschafft so.
Toll.
Und dass das auch nicht irgendwie schlecht ist, dass man da mal stolz auf sich ist. Man ist ja als weiblich sozialisiert, ist man ja eh irgendwie so selten stolz auf sich. Und dann denke ich mir so, ja, ist doch cool, dass du stillen kannst,
oder
wenn du
so
das möchtest.
Oder so ein Ausgleich. Also das erlebe ich auch manchmal, wenn zum Beispiel Frauen einen ungewollten Kaiserschnitt hatten. Also sozusagen dann diesen Akt der Geburt nicht geschafft haben. Was ja Quatsch ist, ne, wisst ihr. Aber für sich selber ist es, glaube ich, schon so ein Trauerprozess. Und wenn dann aber Stillen klappt, dann ist so, ah, das kann ich, ja. Und damit kann man es irgendwie auch so wieder gut machen. Also es hat so vieles, was es irgendwie so kann oder ist oder vermisst wird. Es kann, die stillende Person hat ja irgendwie auch Macht, ne? Also sie ist gerade vielleicht die einzige Person, die dieses Kind trösten kann, wenn es gerade Hunger hat. Also nur ich kann jetzt dieses Kind ernähren. Du kannst es vielleicht trösten, wenn es gerade traurig ist, aber nur ich kann es ernähren. Also es ist auch was.
Ja, ne? Ja, aber das darf man auch nicht unterschätzen, weil gerade so in so einer Mutterrolle fühlt man sich ja total oft machtlos. So irgendwie, ne? Also man kann irgendwie nichts richtig machen und man ist irgendwie sehr fremdbestimmt. Ist halt so, gerade am Anfang. Das zieht sich auch noch ein paar Jahre. Aber also das ist ein Moment von Macht oder auch Selbstermächtigung, den man sonst so selten hat im Alltag tatsächlich.
Ja. Und es kann sogar schaden, ne? Also wenn es nicht so richtig gewollt ist, aber man macht es, um dieser Erwartung irgendwie gerecht zu werden, aber man will es eigentlich nicht und vielleicht ist es auch unangenehm und dann ist man diesem Kind gegenüber ganz ambivalent in dem Moment und das Kind spürt es, dann kann es sogar schlecht sein für die Beziehung. Also nicht immer ist es perfekt Nähe und Geborgenheit und schön. Ne? Ja. Also das muss man einfach alles anerkennen.
Das ist ja noch so ein Narrativ, ne? Dass das Stillen für die Bindung so schön ist. Und ich denke mir so, das stimmt. Und das ist ja auch, da kennst du dich im Detail besser aus, was da körperlich alles passiert, ne? Mit dem Oxytocin und so. Das stimmt auch. Aber tatsächlich ist es auch so, dass eine Stillbeziehung, die nicht glückt oder wenn da Stillprobleme bestehen, die sehr gravierend sind, dass das der Bindung ja auch schaden kann dann.
Ja,
genau. Wenn man halt eigentlich gar nicht stillen möchte und sich dadurch,
wenn man immer so, oh, jetzt hatte ich schon wieder Hunger, oh, jetzt muss ich schon wieder stillen, ne? Und man hat eigentlich, man will das eigentlich nicht, aber man macht es eben um dieser Erwartung an sich selber.
Die Mäuse merken das ja.
Ja, total. Ja. Genau, die merken es total. Ja. Und manche Frauen brauchen dann richtig auch so eine Erlaubnis, also so von mir als Hebamme, ne, das kenne ich auch manchmal, dass jemand eigentlich das nicht möchte, aber es ist ja gesellschaftlich erwartet und man braucht so die Absolution. Hey, wenn du stillen möchtest, wir gehen das zusammen, wir schaffen das irgendwie, was auch immer wir tun müssen, aber wenn du nicht willst, du musst nicht für mich stillen. Mhm. Und das ist manchmal total wichtig, also wirklich sowas dann auch zu sagen. Also vielleicht auch gerade in der Funktion als Hebamme. Es ist wichtig, das mal zu sagen.
Aber ich finde es halt auch wichtig, dass die Frau dann bei sich bleiben kann in dem Moment und das wirklich selbstbestimmt entscheiden kann und nicht irgendwie total. Die Hebamme so sagen, ja, dann nimm halt jetzt hier Formular und dann ist gut irgendwie.
Ja, genau. Ja, klar. Muss man auch total vorsichtig mit sein. Auch so, wenn es nicht klappt, dass man nicht das gleich auf so eine Psychoschiene schiebt und sagt, naja, du willst ja in Wirklichkeit gar nicht.
Kein fühliger Beruf.
Ja. Jetzt sagen wir mal, ein Mensch möchte stillen und das klappt jetzt auch und super und das Wochenbett ist vorbei und man geht jetzt raus in die Welt. Wieder, der Radius wird wieder größer und man geht los und wo du gesagt hast, du hattest damit echt Probleme, ne, rauszugehen und zu sagen, okay, wo still ich denn jetzt mein Kind? Also dann bin ich lieber rechtzeitig wieder zu Hause und still zu Hause.
Genau.
Was meint ihr? Was sind die drei Orte, wo Frauen am wenigsten gerne stillen?
Über U-Bahn.
U-Bahn, Öffis, sehr gut. Mhm. Öffis ist tatsächlich Platz 2. Mhm. Was noch?
Ein Café, hat jemand gesagt.
Café, ja. Toilette, Platz 1. Habt ihr noch einen? Was mich mega erstaunt hat.
Platz 3, ja.
Der Arbeitsplatz. Frauen finden es ganz furchtbar, an ihrem Arbeitsplatz zu stillen. Das finde ich so krass, weil man kennt die Menschen, aber vielleicht ist das gerade das Gruselige da dran. Aber ich fand das fand ich sehr erstaunlich, neu gelernt in dem Buch.
So diese Rollen, ne? Also es ist, glaube ich, auch in Deutschland, glaube ich, auch so in anderen Ländern ist es, glaube ich, nicht so, dass man da so diese krasse Linie so zieht irgendwie so. Das ist mein Arbeits-Ich und das ist mein privates Ich. Ich glaube, das weicht auch so jetzt langsam so auf mit den nachfolgenden Generationen, aber ich habe schon so das Gefühl, manchmal denkt man sich auch so, na, es ist mir doch zu privat dann irgendwie zu stehen einfach, ne? Weil das sehr viel von einem zeigt. Und ich meine jetzt nicht bildlich, sondern ja, ein sehr intimer Moment einfach auch ist. Teilen will, selbst wenn man irgendwie woanders sitzt, weil das Setting einfach immer noch die ganze Zeit Arbeit schreit.
Ja.
Also ich hatte das tatsächlich auch. Ihr habt so die erste Erfahrung, wo ich mal so ein bisschen weiter weg bin in meiner ersten Stillzeit und bin dann zu meiner alten Arbeitsstelle hin und die waren alle total lieb und haben gesagt, hier und setz dich da hin und haben es mir bequem gemacht und haben gesagt, hier der Raum und kannst du zumachen. Es hat auch keiner irgendwie daneben gesessen oder so. Aber das war mir so unangenehm, ich wollte einfach schnell fertig werden. Also es war wirklich so dieses Gefühl von, nee, hier möchte ich irgendwie nicht. Und das ist ganz, ganz komisch irgendwie, so dieses, dass das so einfach kam, obwohl alle so lieb und nett waren in dem Moment.
Mhm. Was glaubt ihr, was sind Gründe dafür, dass man nicht da stillen möchte?
Ich glaube, das stimmt tatsächlich. Also ich habe das auch so empfunden, als ich meine Kinder mal bei der Arbeit vorbeigeschaut habe.
Ja.
Dass das halt tatsächlich, also mein Arbeits-Ich ist ein anderes Ich als mein Mama-Ich.
Ja.
nicht, dass meine Kollegen das so mitkriegen. Ich finde es total privat, mit dem Kind oder generell dann so auf der Arbeit zu sein. Also das fand ich auch super unangenehm. Und ich habe da auch gestillt dann, auch in dem separaten Raum. Das Gleiche gedacht. Boah, ich muss hier schon wieder weg.
Aber witzig eigentlich, alle wissen ja, dass du Mama bist, geworden bist. Ne? Wahrscheinlich bist du sogar gekommen, um das Kind mal zu zeigen. Ne? Und dann aber dieser Part davon, der ist wieder irgendwie, das möchte man, also es ist doch interessant. Finde ich ja schon spannend.
Stillen ist im Team, hat vorhin jemand gesagt.
Ja.
Arbeit nicht.
Und okay.
Ich bin auf der Arbeit nicht im Team.
Ja.
Zwei im Pausenraum knutschen.
Vielleicht.
Nicht immer.
Kommt nicht so gut an, wenn man erwischt wird.
Weihnachtsfeier.
Ah ja, okay. Genau, also ich glaube, häufig ist es tatsächlich so dieses, dass man dieses Körperliche nicht vor anderen so zeigen möchte, ne? Und da, schöne Überleitung zu dem nächsten Thema.
Genau.
Sexualisierung in irgendwelchen, auf irgendwelchen Werbepostern oder so, für irgendwelche Wäsche kann man, sieht man ja durchaus viel Brust, also ich glaube oft mehr als beim Stillen. Da ist es okay. Aber in diesem Kontext ist auf einmal was anderes.
Ja. Warum ist das so?
Ja, warum ist das so?
Ach, eine meiner Lieblingsstellen im Buch. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich habe mir Brüste aufs Bein tätowieren lassen. Okay, sie hängen an einer Teufelin dran, aber sie ist nackt. Als ich den Entwurf im Angebot einer Tätowiererin sah, war ich schockverliebt. Das Motiv interpretierte ich für mich als einen genialen Mix aus dem Mut, Hörner zu zeigen, wortwörtlich, bei gleichzeitiger Verletzlichkeit in Form ihrer Nacktheit. Ich gab mir eine Nacht zum drüber schlafen und machte am nächsten Tag einen Termin. In den Wochen bis zum großen Tag war ich voller Vorfreude, doch je näher der Termin rückte, desto unsicherer wurde ich. Konnte ich mir wirklich nackte Brüste tätowieren lassen? War das nicht zu anzüglich? Auf Instagram hatte die Tätowiererin sogar kleine X'e über die Brustwarzen gesetzt, damit die Plattform die Zeichnung nicht löschte. Welches Bild würde ich mit so einem Tattoo transportieren? Machte ich meine Tattoo-Teufelin und mich selbst dadurch zum Objekt? Dabei wollte ich das Motiv doch eigentlich genau aus dem gegenteiligen Grund. Ich fand es selbstermächtigend. Etwa zur gleichen Zeit lief der von Fans sehnlich erwartete Marvel-Film Deadpool und Wolverine in den Kinos. Spoiler-Alarm für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Im großen Höhepunkt des Films, in dem sich die Helden fast opfern, um ihr Universum zu retten, wird Wolverine, gespielt von Hugh Jackman, das Oberteil vom Körper gefetzt und sein durchtrainierter Körper entblößt. Dieses Motiv war in den Wochen nach Filmstart all over Instagram, zumindest in der Marvel-Bubble. Alle lechzten nach diesem Anblick. Es gab Reels gedreht von allen Geschlechtern, in denen sie ihre Augen nicht von dem öligen Körper lösen konnten. Was mir kurze Zeit später auffiel: Niemand setzte kleine X'e über die Nippel von Hugh Jackman. Interessant. Diese Doppelmoral machte mich wütend und ich beschloss, alle Zweifel an den Tattoo-Brüsten über Bord zu werfen. Zum Teufel mit Anzüglichkeit. Oder vielmehr zur Teufelin. Stillbilder sind auf Instagram und Facebook nicht verboten. Sie bilden eine der wenigen Ausnahmen der Darstellung von Nacktheit als Verstoß gegen die Gemeinschaftsrichtlinien. Aber genau dieses Framing als Ausnahme zeigt, welche Brüste eigentlich gezeigt werden dürfen und welche nicht. Trotzdem existieren zahlreiche Seiten auf Instagram, die auf den ersten Blick lediglich Bilder stillender zeigen, aber in ihrer Bio auf OnlyFans und Co. verlinken. Diese widerliche Art, eine eigentlich wohlwollende Ausnahme auszunutzen, ist ein gutes Beispiel dafür, welcher Ort weiblich gelesenen Brüsten in der Gesellschaft zugewiesen wird. Julia Fritzsche spricht in ihrem Buch Oben ohne von einer Hierarchisierung durch eine gewisse Kleiderordnung. Wenn Männerbrüste also okay sind und Frauenbrüste nicht, haben Männer mehr Freiheiten. Nicht-binäre Menschen werden dabei erst gar nicht berücksichtigt. Sie sind entweder unsichtbar oder ihnen wird ein Geschlecht zwangszugewiesen. Zum Teil findet diese Hierarchisierung auch unter Männerbrüsten statt, etwa wenn sie weniger normschön sind als andere, doch sie haben theoretisch trotzdem das Privileg, sich ohne Sanktion ausziehen zu können. Zitat: Ob zu Hause oder auf der Straße, Männer tragen Nippel, Frauen tragen Risiken, schreibt Fritzsche. Sie schreibt: Wir riskieren Belästigung, Platzverweise und Strafen an Orten, wo Männer ihre Nippel unbekümmert an die frische Luft lassen. Grüße gehen raus an Hugh Jackman. Dass Stillen sowohl in den sozialen Medien als auch in der Rechtsprechung zulässig ist und nicht als Erregung öffentlichen Ärgernisses oder Exhibitionismus gilt, muss man vor diesem Hintergrund schon beinahe als große Errungenschaft sehen. Doch was in der Theorie gut klingt, ist in weiten Teilen der Gesellschaft leider noch nicht angekommen. So zierte das Cover der australischen Elle 2015 zwar ein Bild von Model
Nicole Trofeo, wie sie ihren 4 Monate alten Sohn stillt, doch letztendlich erschien es nicht an den Magazinständen, sondern nur auf der Version für AbonnentInnen. Viele Menschen beschwerten sich online über die Message, die diese Entscheidung unterschwellig transportieren könnte. Warum wurde die Chance nicht genutzt, das Stillen sichtbarer zu machen und ein Stück weit zu normalisieren? Warum bekommen nur AbonnentInnen dieses Cover? Liegt es daran, dass die Mehrheit von ihnen Frauen sind und Männer Anstoß an dem Titelbild nehmen könnten, wenn sie es in den Läden sehen? Die Chefredakteurin der australischen Elle, Justine Köhn, reagierte mit einem ausführlichen Statement auf die Empörung. Das Cover nicht in die Läden zu bringen, sei eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen. Die Abonnements seien eine sichere Einnahmequelle, bei der man auch mal Grenzen ausloten kann. Sie schrieb, es war zwar klar, dass das Cover in Zeiten von Social Media ohnehin einen Meinungsaustausch in Gang setzen würde, was aber auf den Regalen landet, sei eine andere Sache. Cullen schreibt, Zitat, in einer perfekten Welt würde niemand ein Problem damit haben, Stillen auf dem Cover eines Magazins zu sehen, aber die Welt ist nicht perfekt. Sie wollte vermeiden, dass das Magazin aus dem Verkauf genommen werden musste oder sie Sticker auf Stellen kleben mussten, die als anstößig gelten. Zitat, nennt es Kneifen oder auf Nummer sicher gehen, aber ich nenne es ein Unternehmen leiten. Natürlich könnte man jetzt sagen, das sei alles beabsichtigt gewesen. Ein Marketingstunt, um noch mehr Abos zu verkaufen und von sich reden zu machen. Kann schon sein. Aber selbst wenn es inszeniert sein sollte, was ich niemandem einfach so unterstellen möchte, zeigt diese Geschichte doch genau, wie Stillen immer wieder zwischen Kontroversen und Unsichtbarkeit steht. Angenommen, Justine Cullen hat keine Marketingstrategie gefahren. Der Wunsch, ein Statement zu setzen und dabei die hauchdünnen Grenzen zur Sittlichkeit zu wahren und sei es nur, um das eigene Magazin an möglichst viele Menschen verkaufen zu können, ist gerade in Sachen Stillen nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Dahinter steckt eine Doppelmoral. Mit mehr Sichtbarkeit wird das Natürlichste der Welt plötzlich zum provokanten Aufreger. Wir sehen es an den negativen Reaktionen auf das Stillen in der Öffentlichkeit und an der Darstellung des Stillens in den Medien. Nur mal zur Erinnerung, Gilmore Girls Luke vergleicht das Stillen mit einer Peepshow. Eine Studie aus den USA der Forschenden Michelle Ecker hat die Haltung bezüglich Stillen im Privaten und Stillen in der Öffentlichkeit verglichen. Wenig überraschend kam sie zu dem Ergebnis, dass das Stillen in der Öffentlichkeit signifikant weniger toleriert wird als zu Hause. Dabei machten übrigens sowohl das Geschlecht als auch das Alter der Befragten kaum einen Unterschied. Ecker stellt 3 mögliche Erklärungen in ihrer Arbeit vor. Nummer 1, die Sehgewohnheit, nach der das Stillen in der Öffentlichkeit Irritationen hervorruft, einfach weil die Repräsentation sehr mau ist. Nummer 2, sexistische Ansichten, also ein Verstoß gegen das Verhalten der erwarteten Geschlechterrolle, nach der das Stillen unsichtbar sein und vor allem zu Hause stattfinden soll. Nummer 3, und jetzt kommt's, Brüste sind so sehr sexualisiert worden, dass ihre stillende Funktion nebensächlich geworden ist. Ecker sagt, dass Brüste allgemein eher als Lockmittel für Partner gesehen werden und ihre Funktion zum Stillen oft unsichtbar ist. Sobald diese allerdings sichtbar wird, wie beim Stillen in der Öffentlichkeit, ist der Mix aus Mütterlichkeit und Sexsymbol vielen unangenehm. Das liegt daran, dass wir in einer Kultur leben, in der diese beiden Dinge voneinander getrennt gehalten werden.
Also erstens, wir wollen das Tattoo sehen, oder?
Oh, ist das nicht selbstermächtigend?
Und die Tätowiererin ist heute auch da, oder?
Sehr schön.
Ich liebe es. Ja, und dann, ich finde es ganz total spannend, ne, über diese Verwirrung so zu sprechen. Ja. Die entsteht dadurch, dass Brüste in einem anderen Kontext gezeigt oder auftauchen. Ja. Und man sieht ja gar nicht unbedingt so viel, haben wir schon gesagt. Aber,
genau, ich habe gerade mir so gedacht, dass ich habe das wirklich im August stechen lassen. Mhm. Da war ich schon mitten im Schreiben drin. Also so gefühlt kurz vor der Abgabe. Und es hat trotzdem was mit mir gemacht. Ich habe mich mit diesen Themen so auseinandergesetzt. Ich habe so viele Brüste gesehen bei meiner Recherche. Und es hat trotzdem was mit mir gemacht. Es hat trotzdem mich diese Fragen mir innerlich stellen lassen, weil diese Sozialisierung einfach so, so tief in mir drin ist. Mhm. Obwohl eigentlich mein Gefühl gesagt hat, boah, wie schön, ich möchte das haben, bitte. So, also es ist wirklich...
Kann ich dieses Bild davon so zeigen auf meinem Körper?
Genau, ja. Genau.
Crazy.
Obwohl ich voll im Feminismus-Game irgendwie drin bin. So. Aber das zeigt mal, wie krass das eigentlich ist. Und das hilft mir manchmal auch so ein bisschen zu verstehen, warum die Leute so komisch reagieren. Also nicht, dass ich mir jetzt denke, so naja, ist ja klar, dass sie so reagieren, ist schon in Ordnung. Nee, das jetzt auch nicht. Aber ich verstehe irgendwie, wo es herkommt. So, und das ist doof.
Genau. Weil das eben, ja.
Und es ist schon bei Brüsten an sich sozusagen schwierig, aber jetzt noch Stillbrüste. Stillbrüste sind offensichtlich sowas Komisches. Da wird es ganz schwierig. Also wir haben ja vorher so ein bisschen drüber gesprochen und uns sind so viele Sachen eingefallen. Einerseits soll die Frau unsichtbar sein und soll das Stillen nicht zeigen. Andererseits gibt es ja auch so dieses MILF-Ding, dass die Mutter auch möglichst schnell wieder irgendwie super sexy sein soll und so.
Also es gibt auch milky Content, nenne ich es jetzt mal. Und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was dieses Stillen und zusammen auch mit der Milch, dass da so ganz interessante, unterschiedliche Assoziationen sind. Also die löst auch total viel Emotionen aus bei den Menschen. Und das bezieht sich dann letztendlich ja aber auch auf den Körper, der die Milch produziert. Und
führt Milch dazu, ist ja eine ganz komische Körperflüssigkeit sozusagen.
Und es führt dazu, dass man immer irgendwie zwischen mehreren Daseinszuständen letztendlich ist. So, ne? Also wie du gesagt hast, irgendwie so diese Milf, die, wo dann gesagt wird, ja, ich finde das total toll, so eine erfahrene Frau und die hat natürlich auch Kinder, aber wenn man genauer hinguckt, ein sehr traditionelles Frauenbild tatsächlich ist. Also man denkt immer so, ja, und die ist ja so toll und ne, die weiß, was sie möchte so. Aber das stimmt gar nicht. Also ich meine, das Ei in Milf, das ist ja ein männlicher Blick meistens. Das ist so ein Bild, das auch vielen Regeln folgt. Also das ist keine Frau, die ihre Kinder vernachlässigt. Das ist keine Frau, die irgendwie, keine Ahnung, den Haushalt vernachlässigt. Das macht sie nicht. Aber die ist zu allem bereit, natürlich für die Person, die sie da trifft. Aber die ist auch sehr einsam. Also die wird auch wieder vereinzelt. Ne? So Frauenbündnisse, das mögen die Leute, die was gegen Feminismus haben, nicht so gerne. Und das ist die MILF tatsächlich auch völlig mit dabei. Die ist nicht selbstbestimmt, sondern die unterliegt ganz vielen Regeln. Also das Wort ist entstanden. Die Millennials werden es wahrscheinlich sehr gut kennen aus American Pie. Da war Stiflers Mom. Übrigens auch Stiflers Mom, ne? Also kennt jemand den Vornamen von Stiflers Mom?
Alle Mütter kennen immer, du bist die Mutter von. Man Richtig, ist dann irgendwann genau. Nur noch die Mutter von, man hat keinen Namen, ne? Und sie ist eben auch die Mutter von.
Von einem Typen. Genau, und da ist das damals entstanden. American Pie ist ja, glaube ich, das habe ich geschrieben, 1999. Und MILF heißt Mother I'd Like to Fuck. Also Mutter, die ich gern mal. Ne? Würde. So. Und das ist halt genau das Ei da drin. Wer ist das Ich? So. 99% der Fälle ist es ein Typ.
Ja, mir ist noch eine Szene dazu eingefallen, die irgendwann mal so durch die damals noch so Fernsehsender geisterte. Und zwar, da war diese Ramona Drews in einer Fernsehshow, also die von diesem Sänger. Und die hat zu dem Zeitpunkt noch gestillt. Oder die hat nicht mehr, oder ich weiß nicht, das Kind war schon älter und sie hat jedenfalls gesagt, ja, ich habe immer noch Milch und hat dann ihre Brust rausgeholt und hat mal eben so die Milch durch den Raum gespritzt. Und das war ein Megaskandal. Es wurde noch und nöcher geteilt, also damals ja noch nicht in sozialen Medien, aber wurde immer wieder gezeigt. Und das ist eben so dieses, eine Mutter holt jetzt ihre Brust raus, was ja schon mal ein Ding ist, und dann spritzt sie noch mit dieser Körperflüssigkeit durch die Gegend.
Also kokettiert damit auch, ne?
Total. Also sicherlich sehr gezielt eingesetzt, auch die ganze Story. Das hat sie sich sicher vorher überlegt. Hat auch super funktioniert, war ein Riesending. Also ich erinnere mich immer noch dran, ist schon eine Weile her.
Mir ist es immer noch im Kopf.
Ne? Ja, mir ist immer noch, oh Gott, ja.
Ja, ja, und dann eben dieses Bild der Milch, das ist halt tatsächlich ganz, da gibt es ein paar gute Geschichten dazu. Wusstet ihr, dass es eine Zeit lang in Großbritannien mal Eis gab?
Milcheis.
Es nannte sich Baby Gunner. Ja,
ich fand es sehr witzig mit dem Eis, wobei ich natürlich bevorzugen würde, wenn diese Milch gespendet werden würde für Frühchen, die sehr profitieren würden von Muttermilch.
Ja.
Aber ja. Fall.
Aber soll lecker gewesen sein.
Klar. Guter Stuff. Aber es ist so dieses, die Mutter ist die Heilige. Ja. Und wenn die plötzlich sexy ist, dann ist es halt ein bisschen strange.
Dann ist es so ein bisschen auf jeden Fall irritierend. Milch,
Genau. Dann möchte man das so. Aber es ist auch das Bild aus der männlichen Perspektive.
Der Male Gaze.
Ja, genau.
Ist das, ja, genau. Also kennt ihr den? Das ist so aus der Filmwelt entstammt das sozusagen, dass viele Filme sozusagen aus einem männlichen Blickwinkel auch gemacht werden. Da gibt es ja auch den spannenden Bechdel-Test dazu.
Ja. Ne? Wie viel genau. Frauen in Filmen.
Ja, es sind eigentlich nur drei Fragen. Ja, kennt ihr das? Also spielen mehr als zwei Frauen eine Sprechrolle? Unterhalten sie sich miteinander? Und die dritte Frage ist, sprechen sie über etwas anderes als ein Mann? Also es sind nicht schwierige Anforderungen eigentlich, aber es fallen unfassbar viele Filme dadurch und bis heute ganz viele Blockbuster und neue Filme, die ins Kino kommen.
Ja.
Genau. Und das ist halt eben das Bild bei der MILF letztendlich auch, dass sie da wieder eine Rolle aufgedrängt kriegt und da überhaupt nicht selbstbestimmt ist in nichts, was sie tut.
Aber zur Selbstbestimmung,
da haben wir doch noch was zur Selbstbestimmung. Genau, nochmal ein kleines Digestiv hinterher. Stichwort Selbstbestimmung. Von wahrer Selbstbestimmung sind wir heute vielleicht noch weit entfernt. Aber ich träume gern. Visionen machen mir Mut. Deshalb frage ich mich, wie würde eine Welt aussehen, in der alle frei entscheiden könnten, ob sie stillen wollen oder nicht? Eine Welt ohne gesellschaftlichen Druck und Ungleichheiten, ohne Breast is best. Würde überhaupt noch jemand stillen, wenn alle selbst darüber bestimmen könnten? Ich glaube fest daran. Ich glaube sogar, dass noch mehr Menschen stillen würden, wenn wir ihnen den Erwartungsdruck und die belastenden Rahmenbedingungen nehmen. Mit mehr Unterstützung, fair aufgeteilter Care-Arbeit und stillfreundlichen Strukturen in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz helfen wir ihnen doch, das Stillen viel leichter in ihren Alltag zu integrieren. Außerdem würden sich einige Gründe, ab oder gar nicht zu stillen, von selbst erledigen. Der Abbau von Ungleichheiten sorgt dafür, dass das Stillen nicht mehr ein Privileg sein muss. Und die, die nicht stillen können oder wollen, könnten das Stillen als Teil ihrer individuellen Ausprägung von Elternschaft sehen, ohne dass sie Druck verspüren, stillen zu müssen. Sie könnten ihre Ressourcen in andere wichtige Dinge stecken, dürften bei sich bleiben und bei ihren Kindern. Wie schön wäre das? Eine Welt mit wahrer Selbstbestimmung, in der wir frei wären von den vielen Dingen, die das Leben unstillbar machen. Lasst uns den ersten Schritt zusammengehen.
Sehr schön. Es war ein super Schlusswort, aber eine letzte Frage habe ich noch. Wie hat sich dein persönlicher Blick aufs Stillen verändert durch das Schreiben dieses Buches? Oder hat es das? Bestimmt hat es das.
Ja, also ich habe mich ja wirklich über Jahre jetzt intensiv damit auseinandergesetzt. Und ich muss zugeben, ich hatte zwischenzeitlich auch so Momente, wo ich so dachte, okay, was passiert da mit mir? Schwanke ich jetzt in eine Richtung? Werde ich jetzt pro? Werde ich jetzt contra und so? Und ich habe gemerkt, dass tatsächlich diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema es viel leichter gemacht hat, eben nicht in eine Richtung zu gehen, sondern meinen Blick einfach viel freier gemacht habe, weil ich es einfach als das sehen konnte, was es ist, statt es als das zu sehen, was andere daraus machen wollen irgendwie oder was andere einem erzählen, was es ist. Dann konnte ich es so ein bisschen nüchterner betrachten und habe gemerkt, dass das trotzdem dem Stillen nicht den Zauber nimmt.
Schön. Habt ihr Fragen an Britta?
Welche Stelle fällt dir am schwersten?
Ich glaube tatsächlich, die zum langen Stillen. Also ich schreibe auch übers längere Stillen. Also ich sage jetzt mal über 1,5 Jahre hinaus. Und einerseits habe ich nicht so viele Quellen gefunden, weil es tatsächlich ein Thema ist, das gar nicht viel aufgegriffen wird, weil viele Quellen und viele Statistiken aus der Stillförderung kommen und es immer um die Initiierung geht und das anhaltende Stillen. Und die hören dann bei 12 Monaten auf. Und dadurch habe ich gucken müssen, wie gehe ich an dieses Thema ran, ohne jetzt zu viel mein eigenes Bild da einzubringen, das ich vielleicht irgendwie habe, was vielleicht gar nicht so stimmt. Ich habe zwar viele Anekdoten da drin, aber ich möchte die Sachen, die ich da erzähle, ja auch immer wieder belegen. Und das fiel mir bei dem Kapitel tatsächlich ein bisschen schwer dann. Es gibt kaum Studien dazu, welche Auswirkungen das lange Stillen hat. Ne, dem wird ja immer so vorgeworfen, und das Kind und man kann nicht loslassen, wie ich das vorhin gesagt habe, hier Game of Thrones. Aber was da jetzt wirklich passiert mit dem Kind irgendwie oder auch mit der stillenden Person, wird nicht erforscht. Fand ich doof, dass ich da nicht mehr Quellen irgendwie auftun konnte. Da muss die Forschung noch ein bisschen nachlegen. Ja. Das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
Das war eine der Stellen, wo ich so am meisten über meine eigenen Glaubenssätze oder Haltungen nachgedacht habe. Wo man so diesen Impuls hat, warum stillt jetzt diese Person ihr Kind so lange? Also ich bin keine Mutter, aber trotzdem habe ich lustigerweise Meinungen dazu.
Genau. Aber das ist genau dieses Bild vom Stillen wieder, das wird jetzt Full Circle zum Anfang, wie lange man das macht. Und dann kommt diese Sexualisierung rein, weil man zum Beispiel den Kindern ja ab einem bestimmten, also als Baby sieht man auch irgendwie nicht so, welches Geschlecht so, ne? Irgendwann sieht man das irgendwie. Und gerade wenn Jungs länger gestillt werden, dann finden die das immer so komisch.
Am schlimmsten ist echt mies, Alleinerziehende, ne? Die Jungs lange stillen, da gibt es die meisten Implikationen. Ja, das ist doch irgendein Ersatz für irgendwas, für die Frau und was macht das mit dem Kind und so.
Oh ja, furchtbar, ne?
Ganz gruselig.
Also, es ist total gruselig, wenn man die denken. Kinder noch mitsexualisiert total, dahinter, ne? Ja, also das voll. Ist so ganz, ganz, ganz furchtbar.
Vor allen Dingen, wenn man in die Welt guckt, ne, und guckt, wie lange in anderen Ländern gestillt wird, ganz absolut. Normal.
Ja, ich höre immer wieder als Zahl, höre ich natürliches Abstillalter 4 bis 7 Jahre, bam.
Genau. Es hatte sicherlich, und es hat es ja in den Ländern, wo lange gestillt hat, hat es totale gesundheitliche Vorteile für die Kinder, länger gestillt zu werden, auf jeden Fall.
Aber selbst das war ja dann irgendwann auch so ein bisschen Historisches, nehme ich ja auch mit auf, selbst das war ja ein totales Privileg.
Ja, also ich glaube, es gab irgendwann mal Knochenfunde von vielen hunderten Jahren, wo auch Kinder bis über 10 Jahre wohl gestillt wurden. Also was ich sozusagen vor einigen Jahren mal bei einer Recherche so rausgefunden habe, ist, dass es der Weltdurchschnitt bei 4,2 Jahren ist. Also das
kann
ist
ich, der Durchschnitt. Kann ich mir vorstellen.
Was ja sozusagen auch zeigt, dass eben ganz viele weitaus länger stillen. Und genau, ich bin selber auch eine Langzeitstillmama früher gewesen. Ich habe insgesamt, glaube ich, 6,5 Jahre gestillt in meinem Leben. Und meine große Tochter auch, glaube ich, knapp 4 Jahre. Und ich habe dann immer gesagt zu den Leuten, ich liege ja noch unterm Durchschnitt.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Voll, da ist ja auch immer so die Frage, wie man das sieht. Ne? Also in der Geburtsvorbereitung, wenn ich frage, hey, und wie lange habt ihr denn dann vorzustillen, wenn ihr denn stillen möchtet, dann ist oft so, naja, bis das Kind in die Kita kommt, weil dann ist ja praktischer, wenn ich abstille. Oh. Und wenn ich dann, ja, aber es ist ja erstmal, also ich finde, es ist erstmal so, hört sich ja erstmal ganz richtig an, ne? Aber wenn man dann so sagt, ja, und dann kommt dein Kind in die Kita und hat mit diesen ganzen vielen anderen Kindern zu tun, die alle Keimschleudern sind, ja, und es hat jetzt mit diesen ganzen Keimen, muss dieses Immunsystem sich auseinandersetzen und dann sagt man...
Der Trennungsschmerz, der kommt ja auch noch dazu.
Ja, aber sagen wir mal jetzt nicht sozusagen dieses Emotionale, ich versuche das dann bewusst wegzulassen und wenn dein Kind sich dann mit diesen ganzen Keimen auseinandersetzt und du dann aber noch stillst, ja, dann, das ist ja so abgefahren, dass der Körper das kann, ne? Also dieses Kind gibt dann durch das Stillen deinem Körper so eine kleine Anfrage, übrigens hier, ich setze mich gerade mit den und den Keimen auseinander und der eigene Körper sagt, hey, mein Immunsystem ist schon sehr lange trainiert, ich schieb dir mal ein paar Antikörper rüber und dieses Kind wird dann einfach nicht so krank, ne? Und da gibt es ja ganz viele Studien dazu, dass die Kinder halt seltener Hals-Nasen-Ohren-Geschichten, alle möglichen Dinge weniger haben, ne? Und wenn dann die Leute das hören, dann ist immer so, ah, krass, okay. Also vielleicht nicht, wenn es in die Kita kommt, sondern dann erstmal noch mal ein bisschen weitermachen. Und schwupps hat man plötzlich so eine ganz andere Sichtweise da drauf. Das finde ich immer total spannend. Aber dafür braucht es eben, ne? Du musst drüber sprechen, es braucht die Aufklärung. Ja. Man muss sich damit auseinandersetzen. Und eine andere sagt vielleicht, ey, ich möchte jetzt meinen Körper mal wieder für mich haben. Ich habe mich jetzt hier die ganze Zeit so verausgabt und ich will auch mal wieder länger von meinem Kind weg sein können. Ja, mein Partner kann eine Flasche geben und ich gehe zum Yoga. Und alles ist ja völlig okay. Ne? Man muss nur wissen, was die Implikationen sind.
Ja, ja, aber ich habe tatsächlich auch zu diesen zum langen Stillen auch Statistiken drin und die meisten, die planen das ja nicht. Ich meine, die sehen das auch nicht, die kennen diese Vorurteile dagegen, die rutschen da rein. Ja. Und ganz ehrlich, das ist doch auch irgendwie logisch, weil in wie viele Sachen, alle die Kinder haben, in wie viele Sachen sind wir einfach reingerutscht. Genau. Aber dann in der Kita, es gibt ja auch immer noch so ErzieherInnen, die dann irgendwie so sagen, naja, und das Kind schläft ja nicht, wenn sie es noch stillen. Und ich finde das immer so furchtbar, weil erstens stimmt das nicht, weil das Kind weiß schon irgendwie, wenn Mama nicht da ist, muss ich es vielleicht meine Bedürfnisse anders stillen. Aber es macht auch so unfassbar viel Druck, ne? Man muss irgendwie vielleicht wieder einen Job irgendwie rein und dann erzählt einem einer, jetzt musst du auch noch abstillen und das ist halt nicht cool. Das geht ja schon fast in die Richtung dann langes Stillen, je nachdem wann das Kind in die Kita kommt und da kommen ja auch ganz viele Vorurteile dann von außen auf einen dann plötzlich zu, wenn man es dann kommuniziert. Aber es ist halt auch schade, dass man sich gezwungen sieht, es vielleicht zu verheimlichen.
Und da sind wir ja hier in Berlin schon irgendwie ganz gut aufgestellt. Ist man schon ein bisschen mehr gewöhnt, dass auch Menschen länger stillen. Ich glaube, das ist dann in anderen Bereichen oder dörflicheren Gegenden vielleicht manchmal noch ein bisschen schwieriger. Dann ist man plötzlich so die totale Mega-Öko-Irgendwas-Mama. Habt ihr noch eine ganz drängende Frage? Irgendwas Wichtiges? Sonst würde ich sagen, würden wir den offiziellen Teil jetzt einfach mal sozusagen beenden. Also ihr habt jetzt das Gefühl, ihr habt so einen Rundumschlag bekommen, aber es ist natürlich noch viel, viel mehr drin. Ja, es ist jetzt zwar gerade mal so ein Häppchen. Also ich kenne mich ganz gut aus mit Stillen, aber ich habe viel gelernt. Vielen Dank dafür.
Ich freue mich sehr.
Und ansonsten kauft ein Buch und lasst es euch direkt signieren. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend.
Ja. Vielen, vielen Dank.